Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Morgen zum heutigen Gottesdienst am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Herzlich willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für die neue Woche steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Und da schreibt der Apostel Paulus: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Klingt jetzt nicht so angenehm, aber daran werden wir immer einmal im Jahr am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr erinnert. Und ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, sondern mitunter vielleicht auch ganz heilsam. Ein paar Abkündigungen. Die Kollekte ist heute bestimmt für die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden. Am Mittwoch haben wir Bußen-B-Tag. Da feiern wir in diesem Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst für den ganzen Nachbarschaftsraum. Und zwar um 19 Uhr. In der Kirche in Emmerichenhain. Dazu, auch wenn es ein bisschen entfernt ist von hier, trotzdem ganz herzliche Einladung. Am Donnerstag trifft sich der Frauentreff, oder besser gesagt beide Frauentreffs, und zwar zunächst um 15.30 Uhr im Vereinshaus in Stein und dann um 17.30 Uhr im Gemeindehaus in Rabenscheid. Und am kommenden Sonntag ist der diesjährige Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag, wo wir noch einmal all derer gedenken, die im vergangenen Kirchenjahr von uns gegangen sind. Da gibt es dann in allen drei Gemeinden einen Gottesdienst, und zwar jeweils zusammen mit der Feier des Abendmahls, um 9.15 Uhr in Rabenscheid und um 10.45 Uhr parallel in Liebenscheid und hier auf der Neukirch. Und jetzt singen wir als erstes gemeinsames Lied aus dem Lila-Heft EG Plus, das Lied Nummer 144, Dich rühmt der Morgen, beide Strophen, nach der bekannten Melodie von dem Lied In dir ist Freude. Ja, der heutige Eingangspsalm wäre eigentlich der Psalm 85 gewesen, der wieder mal nicht im Gesangbuch steht, wird im neuen Gesangbuch hoffentlich anders demnächst. Deswegen sprechen wir heute schon mal den Eingangspsalm, der auch nächste Woche dann noch gilt, weil er zum Ende des Kirchenjahres gut passt, nämlich der Psalm 126 im Gesangbuch Nummer 750 unter der Überschrift: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und wir sprechen den Psalm wie üblich im Wechsel. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voller Lüge sein.
Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan.
Der Herr hat Großes an uns getan, es sind wir fröhlich.
Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland.
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und treuen ihren Samen.
Und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben.
Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen. Herr, unser Gott, in der Bibel, wie zum Beispiel im gerade gehörten Wochenspruch oder auch gleich in der Lesung, die wir noch hören, da lesen wir, dass jeder von uns sich vor dir verantworten muss. Für seine Gedanken, seine Worte, sein Tun und sein Lassen. Mit unseren Ohren hören wir das wohl, aber mit unserem Herzen oft nicht wirklich. Darum vergib uns, wenn wir oft nicht in deinem Sinne wandeln und handeln und an dir oder an anderen Menschen schuldig werden. Und so kommen wir zu dir und bitten dich: Herr, erbarme dich. Wenn jemand sündigt, so wird uns im ersten Johannesbrief zugerufen, so haben wir einen Fürsprecher bei unserem Vater im Himmel, nämlich Jesus Christus, der gerecht ist. Darum lob singet dem Herrn, kommt, erhebet seinen Namen. Wir beten. Gott, du bist größer als unser Herz. Auch wenn wir mit anderen oder andere mit uns ungnädig und unfreundlich umgehen, so blickst du doch immer voller Liebe und Güte uns an. Dafür danken wir dir und bitten dich zugleich, dass wir stets deinen liebevollen Blick spüren können. An jedem Tag unseres Lebens. Amen.
Als Schriftlesung lese ich aus Römer 14, die Verse 7 bis 13. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir mit dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir mit dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tode und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor den Richtstuhl Gottes gestellt. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Rechenschaft abgeben. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lassen Sie uns unseren christlichen Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied aus dem EG Plus, die Nummer 111. Meine Zeit steht in deinen Händen, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigtext ist genau genommen eigentlich der vom letzten Sonntag, denn am letzten Sonntag hatte Ina über den Text vom vorletzten Sonntag gepredigt, denn da hatten wir Familiengottesdienst und hatten gar keinen Text als Grundlage. Deswegen predige ich heute über den Text vom letzten Sonntag. Und der steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 6, die Verse 27 bis 38, wobei ich die Verse von 32 bis 35 weglassen werde, weil es sonst einfach zu viel ist. Dort sagt Jesus zu seinen damaligen Zuhörern Folgendes. Ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Herr, unser Gott, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man diese Worte so hört oder liest, dann werden viele wohl erstmal spontan denken, nee, unmöglich, das kann ich nicht. Damit bin ich überfordert. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Das konnte vielleicht Jesus als Gottes Sohn, aber ich bin nicht Jesus. Und von mir kann das keiner verlangen und erwarten, dass ich das kann, auch Jesus nicht. Und diejenigen, die am vorletzten Mittwoch in Stein in der Bibelstunde waren, wo wir auch über den Text gesprochen haben, die haben ja erstmal ganz ähnlich reagiert. Euch ging's genauso. Vieles von dem, was Jesus hier sagt, wird uns sicherlich auch wirklich nie gelingen. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen sollten. Deswegen kann und werde ich diese Worte Jesu heute Morgen auch nur teilweise aufgreifen, denn sonst wäre ich heute Abend noch am Predigen. Aber auch wenn wir es nur schaffen, das eine oder andere davon zumindest ansatzweise zu beherzigen und vielleicht sogar umzusetzen, wäre auch schon ein Erfolg. Die Aufforderung, seine Feinde zu lieben, ist für die meisten sicher eine Überforderung. Und die Aufforderung, auch noch meine andere Wange hinzuhalten, wenn ich auf die eine gerade geschlagen worden bin, wird den meisten wahrscheinlich eher weltfremd und naiv vorkommen. Dennoch lohnt es sich mal einen etwas genaueren Blick auf diese scheinbar so weltfremden Worte Jesu zu werfen. Wenn wir uns mal die Parallelstelle dazu aus Matthäus 5 anschauen, dann lesen wir dort etwas konkreter. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, also nicht nur auf die eine, die rechte oder die linke sein könnte, sondern bewusst auf die rechte. Denn schlagen tut man ja normalerweise, da die meisten von uns nach wie vor Rechtshänder sind, und damals war das genauso, mit der rechten Hand. Und dann trifft man automatisch bei seinem Gegenüber mit der rechten Hand, wenn man mit der Innenfläche normalerweise schlägt, die linke Backe, aber nicht die rechte. Wenn man seinem Gegenüber auf die rechte Backe schlagen will, mit der eigenen rechten Hand, dann geht das eigentlich nur mit dem Handrücken, aber nicht mit der Handfläche. Und dieser Schlag mit dem Handrücken, der tut zwar einerseits weniger weh, als wenn ich mit der Handfläche zuschlagen würde, aber dieser Schlag mit dem Handrücken, der war damals auch durchaus üblich und war ein Zeichen von Erniedrigung, Beleidigung und Entrechtung. So schlugen nämlich damals die Herren ihre Sklaven, Eltern oft ihre Kinder und die römischen Soldaten die Juden oder überhaupt alle Menschen in den von ihnen eroberten Gebieten. Und mit so einem Schlag wurde dann ganz eindeutig klargestellt, wer oben ist und das Sagen hat und wer unten ist und zu gehorchen und zu parieren hat. Und jetzt geschieht hier das Spannende. Indem der Geschlagene seinem Gegenüber auch noch die linke Wange dann hinhält, macht er es dem Schläger unmöglich, ihn erneut mit dem Handrücken zu schlagen. Und damit signalisiert er ihm letztlich: Ich bin mit dir auf Augenhöhe. Ich bin ein Mensch wie du. Und ich lasse mich von dir nicht länger demütigen. Ob der Aggressor das kapiert und dadurch wirklich ins Nachdenken kommt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Aber dieses Beispiel zeigt zumindest, es geht für Jesus bei der Feindesliebe eigentlich nicht nur oder nicht überwiegend um Wehrlosigkeit, sondern eigentlich eher um eine andere und besondere, nämlich gewaltlose Art des Widerstands. Jesus sagt hier nicht: Lass dir alles bieten, lass dir alles gefallen und nimm alles widerstandslos hin. Vielmehr macht er deutlich: Nein, sei mutiger, klüger und fantasievoller als dein Gegner. Bring die verhärteten Fronten und Gefühle mit einem Überraschungseffekt in Bewegung. Das heißt, Jesus fordert uns hier auf, neue Wege zu suchen, wie wir mit Gewalt und Bedrohung anders und besser umgehen können. Wege, die uns helfen, aus dem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt auszubrechen und dies im Idealfall zugleich dem schwächeren Partner des Konflikts ermöglichen, aus der Opferrolle herauszukommen. Ein, wie ich finde, zumindest für meine Generation, immer noch recht aktuelles Beispiel für solch einen fantasievollen Umgang mit feindlicher Gewalt sind zum Beispiel die Leipziger Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 gewesen, ohne die der Mauerfall am letzten Sonntag vor 36 Jahren sicherlich nicht möglich gewesen wäre. Einer der entscheidenden Gründe, warum es damals nicht zu einem furchtbaren Blutvergießen durch die nationale Volksarmee kam, waren, denke ich, nicht zuletzt die Ansprachen von Pfarrer Christian Führer, der den Demonstranten damals immer wieder eingeschärft hat, unbedingt auf jede Form von Gewalt zu verzichten. Stattdessen haben die Demonstranten damals mit Kerzen in den Händen und dem steten Ruf "Keine Gewalt" demonstriert und haben so deutlich ihre friedlichen Absichten zum Ausdruck gebracht. Christian Führer hatte gesagt damals: Mit einer Kerze in der Hand kann man keine Steine werfen. Und wie kraftvoll und im wahrsten Sinne des Wortes entwaffnend diese Art der Demonstration war, das macht sehr treffend ein Kommentar des damaligen Volkskammerpräsidenten Horst Sindermann deutlich, der im Rückblick auf den Mauerfall und das Ende der DDR mal gesagt hat: Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Immer wieder im Laufe der Geschichte haben sich Menschen auf diese kreative Herausforderung der Feindesliebe eingelassen und oft genug auch durchaus erfolgreich. Denken wir etwa an Mahatma Gandhi in seinem Kampf gegen die britischen Besatzer in Indien oder an Nelson Mandela, der nach 27 Jahren in südafrikanischen Gefängnissen der Versuchung widerstanden hat, sich an seinen Peinigern zu rächen, als er später selber an die Macht kam und Präsident wurde. Oder auch an Martin Luther King in seinem Widerstand gegen Rassismus und Rassentrennung in den USA. Genügend Beispiele also, die zeigen, dass dieser Weg, den Jesus uns gelehrt hat, alles andere als weltfremd und naiv ist. Der österreichische Lyriker Erich Fried hat mal gesagt: Wer denkt, dass die Feindesliebe unpraktisch ist, der bedenkt nicht die praktischen Folgen des Feindeshasses. Ein, wie ich finde, überaus weiser und nachdenkenswerter Satz. Ich glaube, in einer Zeit wie der unseren, wo Kriege, Terror, Respektlosigkeit, Hass und Gewalt längst wieder salonfähig geworden sind, brauchen wir auch heute wieder neue Wege und mutige Ideen. Und auch in den zahlreichen Konflikten unseres eigenen, ganz persönlichen Lebens ist der Schaden, den unsere Unversöhnlichkeit und der Mangel an Vergebungsbereitschaft hervorrufen, ja auch wahrlich groß genug. Und allein schon deshalb lohnt es sich, in unseren politischen und privaten Konflikten nach neuen und besseren Wegen zu suchen, wie wir damit umgehen können. Okay, zugegeben, wir sind nicht Jesus, Gandhi, Mandela oder Martin Luther King. Und oft genug gibt es auch Situationen, in denen der Weg der Gewaltlosigkeit an Grenzen stößt. Und doch stellt Jesus auch uns vor die bleibende Herausforderung, solche neuen Wege in unserem Alltag zu suchen und auch so gut wie möglich zu gehen. Und da gibt es dann sicherlich für jeden von uns genügend Fragen, vor denen wir stehen. Zum Beispiel: Wie gehen wir mit den Nachbarn um, die vielleicht oft aus ganz banalen Gründen zu unseren Feinden geworden sind? Vielleicht nur, weil irgendwelche Blätter auf dem Nachbargrundstück runtergefallen sind und nicht auf dem eigenen Grundstück. Wie verhalten wir uns gegenüber Geschwistern, zu denen es vielleicht seit dem Streit um das Erbe der Eltern überhaupt keinen Kontakt mehr gibt? Wie reagieren wir auf den Kollegen im Büro oder den Klassenkameraden, der keine Gelegenheit auslässt, uns seine Verachtung spüren zu lassen? Wie lässt sich Feindesliebe in solchen Situationen konkret leben? Einen, wie ich finde, guten Tipp gibt uns Jesus hier mit der sogenannten goldenen Regel. Nach den anderen anspruchsvollen Aufforderungen, wie die Feinde zu lieben und die zu segnen, die uns verfluchen, sagt Jesus ja in Vers 31: Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihr ihnen auch. Kurz und knapp, aber doch sehr überzeugend, nachvollziehbar und auch durchaus wirkungsvoll. Ich denke, es leuchtet auf Anhieb ein, dass schon viel geholfen wäre, wenn alle Menschen sich an diesen Grundsatz halten würden. Diese goldene Regel, so könnte man sagen, ist so etwas wie Feindesliebe für Anfänger. Sie ermutigt uns dazu, uns in unser feindliches Gegenüber hineinzuversetzen und mal zu versuchen, die Welt auch mal aus seiner oder ihrer Perspektive zu sehen. Und das kann in der Tat äußerst erhellend und hilfreich sein. Wenn das Neue Testament von Feindes oder auch generell von Nächstenliebe spricht, dann geht es da ja eigentlich nicht so sehr um warme Gefühle der Zuneigung, sondern vor allem um die Grundentscheidung, uns in unseren Nächsten hineinzuversetzen und ihm Gutes zu wollen und nicht Böses. Und damit verbunden ist dann auch stets die Entdeckung eigentlich, auch dieser mir ansonsten eigentlich so unsympathische Mensch, dem ich eigentlich eher in herzlicher Abneigung verbunden bin, hat doch vieles mit mir gemeinsam. Auch er kennt das Gefühl von Einsamkeit. Auch er hat das Bedürfnis nach Zuwendung. Und auch er ist verletzlich. Und oft ist es dann sogar so, dass ich die Dinge und Verhaltensweisen, die mich bei meinem Gegenüber so sehr ärgern und auf die Palme bringen, auch bei mir selber wahrnehmen kann. Und da muss ich dann ganz unwillkürlich an ein anderes Wort Jesu aus seiner Bergpredigt denken, wo er sagt: Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen Auge? Ich denke, wo ich entdecke und merke, dass auch ich selber immer wieder auf Barmherzigkeit und Vergebung angewiesen bin. Und zwar vor allem auch auf die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes. Da führt mich das eigentlich ganz unwillkürlich auch zu mehr Barmherzigkeit gegenüber anderen. Und genau das schreibt uns ja auch Jesus in unserem heutigen Predigttext ins Stammbuch, wenn er dort sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Vielleicht kennen Sie das, wenn in einem Streit die Fronten verhärtet sind und es einer guten Idee bedarf, die es möglich macht, aus dem ständigen Teufelskreis der gegenseitigen Vorwürfe herauszukommen. Manchmal hilft da wirklich schon ein kurzer Moment, in dem man versucht, sich ernsthaft in sein Gegenüber hineinzuversetzen und das vielleicht sogar auch ihm gegenüber zum Ausdruck bringt. Zugegeben, der Weg der Feindesliebe hat keine Erfolgsgarantie. Und es fällt auch alles andere als leicht, einem Menschen mit Liebe und Wohlwollen zu begegnen, der uns zutiefst verletzt hat und gegenüber dem wir eigentlich nur Abneigung empfinden. Aber Jesu Gebot der Feindesliebe kann uns herausführen aus unserer Komfortzone und unserem eingeschränkten Denken. Und wo wir uns, und sei es auch nur ganz stolpernd und suchend, auf diesen Weg begeben, auf den Weg der Feindesliebe. Ich denke, da entsteht Raum für die bedingungslose Liebe Gottes. Und diese Liebe haben unsere, in Anführungszeichen, Feinde letztlich genauso nötig wie wir selber. Und wenn wir beide, also mein Feind und ich, von dieser grenzenlosen Liebe und Barmherzigkeit Gottes leben und zehren, dann sind wir nicht nur fähig zur Nächstenliebe gegenüber denen, die uns auch lieben, sondern nicht zuletzt auch zur Feindesliebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen aus dem Lila-Heft EG Plus, Lied Nummer 135, Wie ein Fest nach langer Trauer oder wie es im Kehrvers heißt, so ist Versöhnung. Alle drei Strophen. Wir erheben uns zum Gebet. Guter Gott, oft tun wir uns schwer mit dem, was wir in der Bibel lesen. So wie heute mit den Worten Jesu aus unserem Predigtext. Unsere Feinde sollen wir lieben. Noch dazu sie segnen, für sie beten und ihnen Gutes tun. Als ob das so einfach wäre. Du siehst, wie schwer uns das fällt, denn eigentlich ist es fast unmöglich. Aber dennoch, oder gerade deshalb, hilf uns dabei, es zumindest zu versuchen. Und lass es uns zumindest ansatzweise auch gelingen. Erst recht hilf uns dabei, andere Menschen so zu behandeln, wie wir auch selber von ihnen behandelt werden möchten. Denn auch das ist schwer genug, aber zumindest möglich. Und es kann sogar eine ganze Menge bewirken und zum Guten hin verändern. Hilf uns, anderen Menschen gegenüber barmherzig zu sein, so wie auch du uns gegenüber barmherzig bist. Hilf uns, zumindest ansatzweise andere Menschen so lieben zu können, wie du uns liebst. Auch und gerade dann, wenn sie in unseren eigenen Augen eigentlich alles andere als liebenswert sind. Mach uns zu Werkzeugen deines Friedens, damit auch wir unser Teil dazu beitragen können, dass es in unserer Welt zumindest etwas friedlicher zugeht. Und sei es auch nur, in Anführungszeichen, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserer Schulklasse oder an unserem Arbeitsplatz. Zugleich schenke aber auch weltweit Frieden und Versöhnung. Vor allem dort, wo es alles andere als friedlich zugeht. Ganz besonders in der Ukraine, aber auch nach wie vor im Nahen Osten und an vielen anderen Orten auf unserer Erde. Guter Gott, sei du auch denen ganz nahe, die aus sonstigen Gründen Leid tragen. Sei es wegen einer schweren Krankheit, wegen der Trauer um einen geliebten Menschen oder wegen irgendeinem sonstigen schweren Schicksalsschlag. Und zeige auch uns selber, wo wir im Rahmen unserer Möglichkeiten für Menschen, die Leid tragen, da sein können und ihnen beistehen können. Gott, geh mit uns allen in die neue Woche. Segne und behüte uns und gebrauche zugleich auch uns selber zum Segen für andere. Und alles das, Herr, was uns heute Morgen noch ganz persönlich bewegt, an Dank, Bitte und Fürbitte für andere, all das wollen wir dir nun noch ein jeder für sich in der Stille sagen. Und gemeinsam beten wir weiter, so wie es uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch aus dem Roten Gesangbuch, Lied Nummer 590. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Alle drei Strophen.
Thank you.
Und nun geht hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.